über alle Geschichten der griechischen Mythologie ausführlichst zu sprechen, bräuchte man wahrscheinlich ein ganzes Leben. Götter, Monster, Helden. Eine Welt aus Liebesgeschichten und Hass. Aus Eifersucht und Neid, aus Schönheit und Hässlichkeit in den ausgeprägtesten Formen. Und eine Welt voller Verbrechen. Doch wo nahm alles seinen Anfang? Folge 1. Aller Anfang ist blutig. Seid gegrüßt, meine Freunde des Olymp, und herzlich willkommen zu einer ersten fabulös wundertastischen Folge von Tatort Olymp, dem etwas anderen True Crime Podcast. Ich bin Luca und ich freue mich unglaublich, jetzt diesen Podcast für mich und für euch einsprechen zu können. Zu Beginn direkt, ihr müsst ein kleines bisschen Rücksicht mit mir haben, weil ich wirklich gegen null gehende Erfahrungen mit Podcasts habe, also vor allem mit der Aufnahme von Podcasts. Und meine technische Ausstattung ungefähr genauso gegen Null geht. Dementsprechend hoffe ich, dass es euch trotz dem ein oder anderen kleinen Mangel viel Freude bereitet, diesen Podcast zu hören. Zumindest halb so viel Freude, wie es mir bereitet, ihn einzusprechen, denn dann wäre das schon auf jeden Fall mehr als genug Freude. Vorneweg, die Folge wird vermutlich ein kleines bisschen länger, als ich vorhabe, den Durchschnitt der Folgen zu drehen. Einfach, weil das Thema, über das wir heute sprechen wollen, auf jeden Fall mehr Raum bedarf. Und weil ich diesem Thema vorne anfügen würde, gerne eine kleine Einführung. Wie ist Tatort Olymp eigentlich entstanden? Und wie bin ich auf die ganze Idee gekommen? Und auch, was habe ich denn eigentlich in den kommenden Folgen mit euch vor? Genau. Fangen wir ganz von vorne an, wie ist Tatort Olymp entstanden? Und ich würde sagen, das Ganze nimmt seinen ersten ursprünglichsten Anfang schon vor ungefähr anderthalb Jahren. Zu der Zeit habe ich angefangen, auf einer Internet-Website, auf einer Roleplay-Gaming-Website, die Harry Potter basiert ist, was übrigens vermutlich meine zweite große Leidenschaft neben griechischer Mythologie ist. Auf jeden Fall auf dieser Website habe ich angefangen, als Journalistin bei so einer kleinen Zeitung Artikel zu schreiben. Und meine Artikel hatten die wunderbare Überschrift Olymp und Co. In den Artikeln habe ich dem Namen entsprechend über griechische Mythologie geschrieben und die Mythologie in kleine Dialoge zwischen verschiedenen Göttern verpackt, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Und diese Artikel musste ich nach einer gewissen Zeit lang, es war glaube ich ungefähr ein Dreivierteljahr, wieder aufhören zu schreiben, weil mir einfach schulisch und familiär völlig die Zeit dafür gefehlt hat. Die Leidenschaft für Mythologie hat sich aber in der Zwischenzeit natürlich nicht verflüchtigt. Und vor schätzungsweise 3 bis 4 Wochen, ich kann es nicht mehr genau datieren, lag ich irgendwann um 5 Uhr nachts wach und dachte mir so, hey, warum eigentlich nicht einen eigenen Podcast drehen über die Themen, über die du sowieso den ganzen Tag gerne laberst? Und ja, die letzten Wochen habe ich dementsprechend mit Vorbereitung verbracht und einige Gedanken in diesen Podcast und sein Konzept gesteckt. Denn ich habe auf jeden Fall vor, euch auf viele verschiedene Arten und Weisen an die Mythologie heranzuführen. Und ich bin mir selber noch nicht sicher, ob das alles klappt, aber wir versuchen das einfach gemeinsam und dann wird das ganz wunderbar. Ich werde auf jeden Fall, so wie in der heutigen Folge, die ein oder andere Geschichte auch einfach ein bisschen mehr erzählen. Natürlich mit Hinblick auf die Verbrechen. Denn, Spoiler Alert, die griechische Mythologie ist voll von Dingen, die wir heutzutage absolut als Verbrechen ansehen würden. Und es macht auf jeden Fall Sinn, darauf hinzuweisen. Aber da ich mir unter True Crime noch ein bisschen mehr vorstelle, wird es auf jeden Fall auch Formate geben, in die wir als Spione in Gespräche zwischen Göttern, so wie ich sie damals geschrieben habe, reinhören werden. Wir können Kriminalakten erstellen und den ein oder anderen Fall möchte ich euch gerne zum Rätseln an die Hand geben. Dementsprechend hoffe ich, dass wir mit diesem Konzept viel Spaß haben werden. Und damit genug Gelaber vorne rein und auf zum Thema, auf zu Fall Nummer 1. Fall Nummer 1 startet auf jeden Fall direkt mit einer ganzen Reihe an verschiedensten Verbrechen, die man so begehen kann. Es geht um die mehr oder weniger Vergewaltigung eines Sohns seiner Mutter, um gewaltsame Kastrierung und Kindeskannibalität sowie mehrfache Freiheitsberaubung. Ich würde sagen, heutzutage würde man in Deutschland dafür auf jeden Fall mindestens dreimal lebenslänglich Haft bekommen. Die Götter damals sind nicht in Haft gekommen. Aber ganz gut erging es ihnen teilweise dennoch nicht. Von welcher Geschichte rede ich? Die Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte, ist geschrieben in Hesiods Theogonie. Die Theogonie zählt neben der Odyssee und der Ilias von Homer zu den ältesten Werken der griechischen Geschichte und der griechischen Mythologie und ist dementsprechend ziemlich bedeutend, aber auch ziemlich lang. Ich saß wirklich lange vor dem nicht richtigen Originaltext, weil ich kein Griechisch spreche, aber vor dem übersetzten Originaltext und es ist wirklich sehr schwer verständlich teilweise. Aber ich habe mich bei dieser Geschichte auf jeden Fall am Originaltext orientiert und möchte sie euch auch nach diesem Originaltext nacherzählen. An der Stelle übrigens nochmal eine kleine Anmerkung. Da ich wirklich kein Griechisch spreche, und damit meine ich gar keins, kann es absolut gut vorkommen, dass ich irgendwelche griechischen Namen, damit meine ich Namen von Göttern, Namen von Nymphen, Namen von Autoren, falsch ausspreche. In dem Fall verzeiht es mir bitte und teilt mir mit, dass es falsch ausgesprochen war, dann werde ich das sehr gerne ändern. Ansonsten hoffe ich einfach, das so gut wie möglich auszusprechen. So, zurück zur Theogonie. Die beginnt nämlich erstmal gar nicht mit den Erzählungen über die Entstehung der Welt, über die sie größtenteils geht, sondern sie beginnt eigentlich mit einer kleinen Hymne des Autors, also von Hesiod selbst, über die Musen. Über die Musen werde ich bestimmt in einer anderen Folge nochmal mehr erzählen, genauso wie über Hesiod selbst. Aber ich möchte sie an der Stelle trotzdem mal ganz kurz aufgeführt haben. Die Musen, davon gibt es 9 Stück. Und die heißen Clio oder Cleo, Melpomene, Terpsichore, Thalea oder Thalia, Euterpe, Erato, Urania, Polyhymnia und Calliope. Die 9 Musen sind für alle unterschiedlichen Formen von Künsten zuständig. Also zum Beispiel für Tanz, für Epik, für Dichtkunst, für Geschichtsschreibung, also auch für Sachtexte. Und dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, dass sich Hesiod auf die Musen bezieht und in seinem Werk behauptet, dass die Musen ihm sozusagen die Eingebung gegeben hätten, beziehungsweise den Auftrag, dass er diese Geschichte eben so niederschreiben soll, wie er es getan hat. Er schreibt wortwörtlich: Und sie verlieren mir den Stab, ein Gespross frisch grünenden Lorbeers, brechend bewundernswert und hauchten mir süßen Gesang ein, göttlichen, dass ich priese, was sein wird oder zuvor war. Ziemlich geschwollen, ihr hört schon, ungefähr in der Art und Weise ist der ganze Text geschrieben. Deswegen habe ich auf jeden Fall versucht, so wenig Zitate wie möglich einzuflechten. Ja, damit beginnt auf jeden Fall die Theogonie. Und das ist ein ziemlich, ziemlich langer Teil. Ich würde sagen, es hat am Ende fast ein Drittel vom ganzen Text ausgemacht, den ich dann gelesen hatte. Also er hat auf jeden Fall ziemlich viel von den Musen zu sagen. Man könnte vermuten, dass er sich in diese Musen verknallt hat. Da die Musen aber göttlich sind und er nicht, wird das vermutlich nichts. Wobei es ja schon öfter so vorkam. Götter und Menschen. Ich will nichts vorgreifen. Wir reden weiter. Und zwar über die Erschaffung der ersten großen Gottheiten. Dazu muss man direkt mal sagen, dass im Gegensatz zu späteren Göttern die ersten Götter eher ungestaltlich in der Vorstellung sind. Also sie haben nicht wirklich so eine menschliche Gestalt, wie man sich das vorstellt, dass man jetzt sagen könnte, sie haben blonde Haare, blaue Augen, sind groß und schlank und kräftig und muskulös, sondern sie sind eher so Mischform. Also sie handeln mehr oder weniger wie Menschen, aber sind eigentlich Dinge. Man könnte also praktisch sagen, es sind personifizierte Orte oder Dinge. Also zum Beispiel Gaia, die die Erde verkörpert, oder Tartaros, der den finstersten Ort der Unterwelt verkörpert und so weiter. Aber ihr werdet das gleich auf jeden Fall noch merken. Jedenfalls, der erste Gott der Mythologie ist Chaos. Und bei Chaos bin ich mir nie sicher, ob er jetzt männlich oder weiblich ist. Wahrscheinlich ist er einfach geschlechtslos, und das habe ich schon eher gesagt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mich im Kommenden auf das zu einigen, also das Chaos, wie man es auch im Deutschen sagen würde. Und habe keine Ahnung, ob das so richtig ist. Ich stelle mir Chaos immer eher männlich vor, ganz ohne Diskriminierung und sowas. Aber ja, vermutlich ist es geschlechtlos und das Chaos. Geschrieben steht jedenfalls, siehe, vor allem zuerst ward Chaos. Mich persönlich erinnert das ja ziemlich stark an die christlichen Schöpfungsgeschichten. Da steht ja zum Beispiel auch, am Anfang gab es nur Finsternis und Leere und nichts. Ich bin mir nie so sicher, wie man sich dieses Nichts und diese Leere vorstellen kann, weil wirklich Dunkelheit oder Finsternis ist es ja nicht. Dazu gibt es ja auch Personifizierungen später. Man stelle sich ein Nichts vor. Vielleicht kann sich jeder Nichts auch anders vorstellen. Für mich ist Nichts dunkel, auch wenn ich weiß, dass es nicht, eventuell nicht ganz richtig ist. Weiter geht's. Chaos erschuf nun jedenfalls die Welt. Wie er das genau getan hat, ist nicht festgelegt. Es war vermutlich ungefähr so, wie Gott sprach, es werde Licht und es ward. Ungefähr so erschuf Gott zuerst Gaia, die Erdgöttin, dann Tartaros, wie ich vorhin schon gesagt hatte, der finsterste Teil der Unterwelt, und er erschuf zudem Eros. Eros ist die personifizierte Liebe und absolut nicht gleichzusetzen mit Aphrodite und Co., die kommen später noch. Tartaros, die Erde und das Chaos waren jedenfalls in der Vorstellung der Griechen unglaublich weit voneinander entfernt. Ich habe dazu einen Vergleich gelesen, der besagt, dass man sich vorgestellt hat, dass ein Amboss, keine Ahnung, wie schwer dieser Amboss jetzt genau war, dass er auf jeden Fall, wenn man ihn vom Chaos auf die Erde fallen lassen würde, bräuchte er 9 Tage und 9 Nächte, bis er dort aufschlüge. Und weitergehend dann auch, wenn man ihn von der Erdoberfläche bis zum Tartaros fallen lassen würde, wären das eben wieder 9 Tage und 9 Nächte. Das heißt, er würde praktisch am Morgen des 10. Tages im Tartaros ankommen. Vielleicht haben wir ja irgendwelche Physiker unter euch, die jetzt total Lust haben, das auszurechnen, wie schwer dann dieser Amboss sein müsste, dass er da 9 Tage fällt. Bei normaler Erdanziehungskraft vielleicht. Ich kann mir das auf jeden Fall relativ schwer vorstellen, wie viel Distanz das dann tatsächlich in Kilometern ist. Also wie gesagt, falls irgendjemand eine kluge Formel hat und das ausrechnen möchte, man kann ja auch vielleicht das Gewicht von dem Amboss festlegen und sagen, er war irgendwie 20 Kilogramm schwer. Und dann kann man die Strecke ausrechnen. Ich weiß es nicht. Das darf jemand von euch machen, wenn er Zeit und Lust hat. Ich rede auf jeden Fall weiter über die Götter. Das ist mein Gebiet. Genau, wie gesagt, Gaia, Tartaros und Eros. Ganz kurz zu den einzelnen Göttern. Gaia ist die Erde und später dient sie vor allem als Gebärmaschine für alles Mögliche. Und ich weiß, Gebärmaschine klingt jetzt ziemlich abwertend. Ist nicht abwertend gemeint. Ich kann Gaia total gut leiden und so. Aber es wird später vielleicht noch klar, was ich damit meine. Ich frage mich an der Stelle, beziehungsweise an späteren Stellen auch, wie die Zeugung mit Gaia zustatten geht. Da sie ja die Erde selbst ist und es kann ja keiner Geschlechtsverkehr mit der Erde haben. Aber ich habe das Gefühl, Begattung läuft bei den Göttern sowieso nach ganz eigenen Regeln und hat wirklich gar nichts mit Biologie zu tun. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, später dann als würden sich irgendwelche Teile und Elemente praktisch auf der Erdoberfläche vermischen und dann eben neue Gebilde geben. Also auf jeden Fall nicht wie richtigen Geschlechtsverkehr, auch wenn es eben so geschrieben steht. Ja, dann haben wir Tartaros. Der Tartaros ist ein unglaublich dunkler Ort und er wird selbst von den Unsterblichen gefürchtet. Also selbst Götter und Monster empfinden Aufenthalt im Tartaros als Bestrafung. Und genau deshalb dient der Tartaros auch oft als Ort der Bestrafung, weil Götter sich eben total gerne die schlimmsten Bestrafungen ausdenken. Und dementsprechend kommen vor allem später so ziemlich alle Lebewesen, die entsprechenden Göttern nicht passen, in den Tartaros. Von dem werden wir demnach auch heute noch hören. Und dann haben wir Eros. Ich habe vorhin gesagt, er ist der Gott der Liebe, beziehungsweise die personifizierte Liebe. Und das ist eigentlich die falsche Bezeichnung, denn Eros ist eher der Gott der Erotik oder der Lust. oder auch des Verlangens. Also das ist eher was Triebhaftes oder Tierisches. Und auch wenn Eros häufig als so kleiner Engel dargestellt wird, so Amor-mäßig oder Cupido, stelle ich ihn mir auf jeden Fall gar nicht so vor. Und ich glaube, es war auch nicht so gedacht. Es ist allerdings schwer zu sagen, dass man Eros ganz genau zuordnen kann, weil er eben auch in unterschiedlichen Rollen auftritt. Und auch das wird man im Laufe dieses Podcasts vermutlich das eine oder andere Mal noch haben, dieses Problem, dass einfach Götter in unterschiedlichen Rollen auftreten und die sich teilweise auch widersprechen. Bei Eros ist es auf jeden Fall so. Wie gesagt, als Amor wird er eben auch häufig bezeichnet. Und Eros wird eben auf der einen Seite dann als Sohn vom Chaos selbst dargestellt. In anderen Texten steht es aber auch, dass er der Sohn von Aphrodite und Ares sei, also von zwei späteren olympischen Göttern. Ich habe mich der Einfachheit halber und auch weil Eros und auch Amor in der Mythologie nicht allzu oft auftauchen, dazu entschieden, dass ich von Eros spreche, wenn ich ihn in seiner Funktion als eine der ersten Gottheiten der Welt meine. Und ich spreche von Amor, wenn ich vom Sohn von Aphrodite und Ares spreche. Und dann hoffe ich, dass ihr damit auch zurechtkommt und da durchblickt. Ja, weiter geht's, denn das sind nicht die einzigen drei Götter, die geboren werden. Das Chaos bringt auch noch zwei weitere Götter hervor, und zwar Erebos und Nyx. Erebos und Nyx, das sind die ewige Finsternis und die Nacht. Also auch die personifizierten Formen davon. Also wenn ich Erebos höre, dann muss ich immer zuerst an dieses Buch von Ursula Posnansky denken. Das heißt ja auch Erebos. Da geht es ja um dieses Computerspiel, aus dem man irgendwie nicht mehr richtig rauskommt und das sich aufs eigene Leben auswirkt. Ich habe den Roman gelesen. Ich fand den ersten Teil super gut und den zweiten absolut kacke, um eine Kurzrezension zu geben. Aber möchte es auf jeden Fall jedem empfehlen, der Lust hat, das zu lesen. Ich sehe keine ganz klare Linie, die man so ziehen könnte zwischen dem Erebos der Mythologie und dem Erebos als dem spielenden Buch. Aber ich denke, die Verbindung, die Frau Posnansky da gezogen hat, ist auf jeden Fall eine interessante, weil Erebos halt die ewige Finsternis verkörpert. Das ist natürlich halt was sehr Dunkles, Düsteres, und das passt zu der Atmosphäre, die sie mit ihrem Roman schaffen wollte, würde ich mal sagen. Genug von Romanen. Nochmal kurz zusammenfassend: Die ersten Gottheiten, die aus dem Chaos heraus entstehen, das sind also Gaia, Tartaros, Eros, Erebos und Nyx. So, damit hört es nicht auf. Denn dadurch, dass es jetzt Eros gibt, können die Götter sich untereinander paaren. Und sie können Kinder machen. Also Eros stellt praktisch die Leidenschaft bereit, die die anderen Götter dazu verleitet, eben Liebe miteinander zu machen. Und die allerersten sind dabei Erebos und Nyx. Die gebären jetzt nämlich gemeinsam Aither. Ich glaube, man spricht es Aither. Und Hemera. Das sind auf jeden Fall das personifizierte Licht und der personifizierte Tag. Ich finde an der Stelle auf jeden Fall interessant, dass es zuerst alle dunklen Elemente irgendwie gab. Also, ich meine, klar, jetzt die Erde, aber der Tartaros als sehr dunklen Ort, die Finsternis und die Nacht. Und dass erst aus dieser Dunkelheit heraus dann praktisch das Licht entsteht. Und auch wieder in dieser Zweiform, also getrennt Licht und Tag. Dass es nicht unbedingt einhergeht, weil ich finde, ganz häufig wird das verknüpft, auch im Alltagssprachgebrauch, dass man eben sagt, der Tag ist Licht, die Nacht ist Dunkelheit. Und das ist halt hier nicht der Fall, auch wenn die trotzdem so als Gruppen auftreten. Ich weiß nicht, warum ich das so spannend finde, aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Was man sich jetzt schon denken kann, ist, dass Erebos und Nyx mit ihren Kindern nicht wirklich zufrieden sind. Vermutlich sind Eltern mit ihren Kindern nie zufrieden, wenn sie das genaue Gegenteil von dem sind, was die eigenen Eltern sind. Man kann sich das so vorstellen, die Eltern sind beide total reich und erfolgreich, intelligent und Ärzte und haben dann Kinder, die einfach komplett auf Schule und alles Mögliche scheißen und vorhaben, eine Karriere als Background-Sänger irgendwo zu starten. Die meisten Eltern wären vermutlich nicht sonderlich supportive und stolz. Und ungefähr so verhält sich das auch mit Erebos und Nyx. Für Eltern in der griechischen Mythologie halten sie es aber noch relativ gelassen, würde ich sagen. Erebos zieht sich nämlich einfach in den Tartaros zurück, um seine Kinder nicht sehen zu müssen. An der Stelle frage ich mich, wenn die personifizierte Finsternis an den finstersten und dunkelsten Ort der Welt zieht, wird der Ort dann noch dunkler? Also haben wir dann das Ultimatum an Dunkelheit? Ich würde jetzt wirklich gerne kurz in den Tartaros reisen und nachschauen, ob Erebos und Tartaros ein Ultimatum an Finsternis geben. Oder vielleicht geben sie dann auch wieder Licht, wie in Mathe. Minus und Minus gibt Plus. Okay, that's too much. Weiter geht's. So, nicht nur Erebos und Nyx erzeugen jetzt durch Eros Lust eigene Kinder, sondern auch Gaia. Und an der Stelle bin ich mir wieder nicht ganz sicher, wie das vonstatten geht, denn diesmal hat sie nicht mal einen Sexualpartner. Sie erschafft ihre Kinder wieder einfach, ungefähr so wie Chaos das am Anfang getan hat. Richtig. Gaia erzeugt nun jedenfalls erstmal Pontos, also das Meer, dann Aurea, das personifizierte Gebirge und später eben auch der Wohnsitz der Götter. Und sie erschafft Uranos. Uranos wird im weiteren Verlauf auf jeden Fall super, super wichtig, denn er wird der neueste, nicht neueste, wobei auch neueste, auf jeden Fall wird der neue, mächtigste Gott. Und mit Uranos nehmen eigentlich die wahren Verbrechen ihren Lauf. Bisher lief das ja eigentlich alles noch ganz gut, so Erebos war nicht zufrieden mit seinen Kindern, hat sie aber in Ruhe gelassen, hat sich selber zurückgezogen. Keiner war wirklich gewaltvoll. Jetzt geht's los. Gaia gefällt trotzdem erstmal, was sie geschaffen hat, und sie heiratet Uranos. Okay, die Mutter heiratet jetzt ihren Sohn. Ich finde das schon ziemlich weird. Das wäre auf jeden Fall heutzutage auch nicht mehr erlaubt und ziemlich inzestuös. Inzest ist aber sowieso die große Überschrift der griechischen Mythologie. Also wenn es nicht irgendwo ein Familienmitglied mit einem Familienmitglied treibt, dann ist irgendwas gänzlich schiefgelaufen oder die Geschichte kommt nicht aus der griechischen Mythologie. Dass die Mutter mit dem eigenen Sohn schläft, kommt, glaube ich, trotzdem relativ selten vor. Häufig sind es Brüder oder Schwestern, also Geschwister und naja, egal. Hier auf jeden Fall Kind mit Mutter. Gaia und Uranos haben zusammen viele Kinder. Und das ist der erste Teil, wo man zumindest interpretieren könnte, dass hier ein Gewaltverbrechen vorliegt. Denn in manchen Texten klingt so ein bisschen durch, dass Gaia die Kinder nicht ganz freiwillig geschaffen hat. Zumindest gegen das Ende. Denn die ersten Kinder, die Gaia und Uranos erschaffen, sind eigentlich ziemlich coole Kids. Anfangs. Nämlich die 12 Titanen. Die wichtigsten oder erwähnenswertesten von den 12 Titanen sind Okeanos. Er ist nämlich der stärkste Titan und der Herr des Ozeans. Dann Mnemosyne, ich glaube, man spricht das so, oder Mnemosyne. Die ist nämlich die Mutter der neun Musen, von denen ich vorhin gesprochen hatte. Rhea, die wird später noch wichtig. Und Kronos, als das ungeliebteste Kind, das den Vater verachtet und irgendwie auch von dem Vater verachtet wird. Die anderen sind jetzt erstmal, zumindest für die folgende Geschichte, irrelevant. So, dann geht's weiter. Gaia und Uranos erschaffen nämlich noch mehr Kinder oder haben noch mehr Kinder. Und zwar zum Beispiel die Hekatoncheiren. Ich zitiere, wie sie im Text beschrieben werden, nämlich als drei großmächtige Söhne und gewaltige graulich zu nennen. Kotos und Gyges zugleich und Priareos, stolzige Brüder. 100 Riesenarme entstrebten ihren Schultern ungeschlacht und 50 entsetzliche Häupter auf jedem wuchsen daher von der Schulter bei ungeheuren Gliedern. Groß war aber die Kraft bei der großen Gestalt und unnahbar. Genau, also wie ihr jetzt gehört habt, kurz und einfach nochmal: Es gibt drei von den Hekatoncheiren, Kotos, Gyges und Priareos. Und jeder von ihnen hat 100 Arme und 50 Köpfe und sie sind unglaublich stark. Man sagt, sie könnten ganze Berge einfach hochheben und zur Seite stellen, so als wäre es einfach nichts und hätte kein Gewicht. Besonders hübsch waren sie aber vermutlich nicht. Und deswegen mochte Uranos sie auch nicht wirklich, genauso wie seine nächsten Kinder, nämlich die Kyklopen. Ich zitiere auch hier, wie sie beschrieben werden. Prontes und Steropes auch und Arges, trotziger Kühnheit, welche dem Zeus darboten den Blitz und schufen den Donner. Deren Gestalt war ganz im Übrigen ähnlich den Göttern, aber ein einziges Aug entfunkelte mitten der Stirne. Das mit dem Blitz und Zeus greift auf jeden Fall schon ein bisschen vor, deswegen möchte ich darauf nicht näher eingehen. Aber wie ihr gehört habt, wir haben wieder drei Kyklopen, Prontes, Steropes und Arges. Und die sehen eigentlich ziemlich normal aus, also eigentlich so wie die anderen Götter später, aber sie haben nur ein einziges Auge. Das kommt einem auf jeden Fall bekannt vor, vielleicht aus der einen oder anderen Geschichte. Zum Beispiel von den Zyklopen. Ja, wie ich gerade gesagt hatte, Uranos hasste seine Kinder und er wollte sie dementsprechend loswerden. Entweder vor Ekel oder aus einer gewissen Angst heraus, dass eines von ihnen ihn vom Thron stürzen würde. Was ja nicht ganz unberechtigt ist, wenn man sich denkt, die Kyklopen sind scheinbar ziemlich gewandt, was Metallschmiede angeht und sowas. Also sie können auf jeden Fall mit Feuer Dinge formen und die Hekatoncheiren waren unglaublich stark und mächtig. Da kann man als Vater schon mal ein bisschen Angst bekommen, auch wenn Uranos natürlich der Himmel selbst ist und ich mir auch da noch nicht so ganz sicher bin. Auch dazu gleich mehr. Jedenfalls beschloss Uranos nun, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn er Gaia die Kinder einfach nicht gebären lässt. Das heißt, er hat kurz entschlossen beschlossen, dass Gaia die Kinder in sich behält und die nicht auf die Welt kommen. In manchen Übersetzungen wird auch geschrieben, dass er seine Kinder in den Tartaros geschmissen hat und dort praktisch gefangen gehalten. Dementsprechend haben wir an der Stelle auch schon die erste Freiheitsberaubung, nämlich offensichtlich, dass er Kinder eingesperrt hat. Das war so oder so Freiheitsberaubung und damit ein Verbrechen, zu dem man eben sagt oder vermutet, dass diese Geburt von oder diese Zusammenkunft zwischen Uranus und Gaia dann auch nicht mehr ganz im Guten ablief und dass die Kreaturen, die dabei rauskamen, also die Hekatoncheiren und die Kyklopen, auch deshalb so ein bisschen missraten waren im Aussehen, weil es eben Gaia praktisch nicht wollte, diesen Verkehr mit Uranos. Aber dazu findet man, wie gesagt, wirklich völlig unterschiedliche Texte und es ist nicht zu 100% belegt, dass es so war. Was aber zu 100% belegt ist, ist, dass Gaia bestürzt war. Sie wollte jetzt Uranos für seine Taten an ihren Kindern selbst stürzen. Ich würde sagen, damit hat sich Uranos auf jeden Fall ziemlich selbst das Bein gestellt, denn jetzt hat er nicht seine Kinder gegen sich, die vermutlich doch nochmal weniger mächtig waren als er selbst, sondern er hat seine Mutter gegen sich und seine Ehefrau und die personifizierte Erde selbst. Ich glaube, es ist keine gute Idee, sich Gaia zum Feind zu machen. Absolut nicht. Das wird sich jetzt herausstellen. Denn Gaia selbst kann gegen Uranos scheinbar nicht so wirklich viel ausrichten. Darum muss sie ihre Kinder bitten, ihr zu helfen. Sie bittet die Titanen. Und von den Titanen fürchten sich alle vor Uranos Zorn und möchten Gaia erstmal nicht helfen. Was vermutlich auch verständlich ist, da Uranos, wie gesagt, der Himmel selbst ist. Und ich weiß immer noch nicht, wie man als Titan in mehr oder weniger gestaltlicher Form den Himmel stürzen möchte. Vorstellung bleibt hier, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Wie gesagt, die Kinder wollen ja erstmal nicht helfen, außer einer, nämlich Kronos. Kronos war ja der, der sowieso von vorneweg seinen Vater ziemlich verachtet hat und er sieht jetzt die Chance, eben selbst Herrscher über die Welt zu werden. Gaia ist davon total begeistert, dass ihr endlich jemand hilft und kommt mehr oder weniger um die Ecke von wegen, yay, Kronos, ich form dir jetzt den allerersten Stall der Welt und ich form dir daraus eine Sichel und es ist mir egal, wie du deinen Vater damit stürzt, aber bitte stürz ihn damit. Und dann führt sie Kronos gemeinsam mit der Sichel, die sie geschaffen hat, aus dem allerersten Stahl auf die Welt. Und als sich Uranos jetzt das nächste Mal in den Beischlaf zu Gaia begeben möchte, stürmt Kronos kurzerhand heran und schneidet ihm seinen Penis ab. Diese Stelle immer wieder witzig, weil Uranos einfach, ich weiß nicht, ob ich das witzig finden sollte, aber Uranos wird einfach gestürzt dadurch, dass man ihm sein Geschlechtsteil abgeschnitten hat. Ich meine, er war gestaltlos, er war der Himmel. Wie konnte er überhaupt einen Penis haben, den man dann abschneiden konnte und der offensichtlich fleischlich war? Denn aus dem Blut des nun abgeschnittenen Gliedes, das auf die Erde fällt und auf Gaia fällt und sie damit irgendwie mehr oder weniger nochmal befruchtet, entstehen jetzt wieder neue Gestalten, nämlich die Erinnyen, die Giganten und einige Nymphen. Also irgendwie finde ich das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich seltsam. Kurz zu den Giganten, den Erinyen und den Nymphen. Die Giganten sind super stark. Sie sind super stark bewaffnet. Man stellt sie sich vor mit Speeren in der Hand. Die Erinyen, das sind auch bekannt als die Furien oder die Rachegöttinnen. Die sollen wieder sehr hässlich sein. Es gibt von ihnen 3 Stück. Und sie sind praktisch das schlechte Gewissen. Also mehr oder weniger das personifizierte schlechte Gewissen. Sie werden häufig auch mit so Flügeln dargestellt, mit denen sie dann eben fliegen können. Also ich glaube, Furien kann sich vielleicht jeder so ein bisschen was drunter vorstellen. Und dann entstehen, wie gesagt, die melischen Nymphen, also auch die Meliaden oder Baumnymphen. Das sind halt einfach Baumnymphen, also so göttliche Wesen, die sich mehr oder weniger um die Bäume kümmern, oder? Ja, auch da bleibt es vermutlich jedem selbst überlassen, wie er sich das ganz genau vorstellen möchte. So, das war es auf jeden Fall noch nicht. Uranos hat zwar kein Glied mehr, aber trotzdem hat sein Glied noch weiterhin schöpferische Kraft. Dieses Glied wird nun von Kronos ins Meer geschmissen und aus dem Meer entsteht die erste olympische Göttin, die wir wirklich gut kennen. Nämlich aus dem Meeresschaum entsteht Aphrodite. Da gibt es ein ganz berühmtes Kunstwerk dazu, wie sie aus einer Muschel geboren wird. Wenn man dieser Geschichte Glauben schenkt, dann wäre Aphrodite auf jeden Fall die älteste der olympischen Göttin, der olympischen Göttinnen und Götter. Nach einer anderen Geschichte ist Aphrodite allerdings auch die Tochter von Zeus und Dione und damit wieder eine von den gefühlt 1350 Millionen Töchtern, die Zeus mit verschiedenen Frauen zeugt. Deswegen gefällt mir die Geschichte auf jeden Fall ein bisschen besser, einfach nur, weil es eine Frau weniger ist, die von Zeus gezeugt wurde. Dafür entstand sie aus dem Schwanz eines extrem mächtigen Himmelgottes. Einfach great. So, Uranos ist jetzt, wie man sich vorstellen kann, nicht wirklich erfreut, dass er um seine Männlichkeit beraubt wurde. Und in seinem Zorn sagt er Kronos voraus, dass dieser auf dieselbe Art und Weise gestürzt werden würde wie er selbst. Und damit meint er nicht, dass Kronos auch um seine Länge untenrum beraubt wird, sondern dass er auch von seinem eigenen Kind praktisch gestürzt wird. Kronos nimmt das alles eigentlich ziemlich gelassen, glaubt Uranos erstmal nicht. Ich meine, der ist einfach ein bisschen sehr sauer und Papas sagen viel, wenn sie sauer sind. Und ich habe jetzt sowieso die Macht, deshalb brauche ich mich erstmal um gar nichts kümmern. Das wird sich später auf jeden Fall auch noch ändern. Jetzt sind erstmal nicht alle davon begeistert, dass Kronos an die Macht gekommen ist. Eine davon ist zum Beispiel Nyx, also die Schwester von Uranos und die Nacht. Und als Rache mehr oder weniger gebärt sie selbst jetzt einen ganzen Haufen an wirklich schlechten Göttern, die man vielleicht nicht gebraucht hätte. Vor allem für die Menschen später. Und zwar zum Beispiel die Göttin Eris, also die Göttin der Zwietracht und des Streits. Aber sie gebärt auch Götter für Betrug, für Hass, für Krieg, für Mord. Im Endeffekt kann ich als Schafferin des Podcasts Hard und Olymp Nyx an der Stelle vermutlich danken, denn ohne sie hätte es vermutlich deutlich weniger Verbrechen gegeben. Aber so im Großen und Ganzen war die Menschheit, die dann später entstand, vermutlich im Nachhinein nicht so erfreut darüber. Und die meisten Götter vermutlich auch nicht, gerade mal in so einem Hinblick auf Hera, die ja dann doch gerade unter dem Betrug von Zeus doch ein bisschen leiden musste. Aber ich greife schon wieder voraus, da sind wir noch gar nicht. Ja, dann geht es jedenfalls in der Geschichte weiter mit ganz viel Blabla. Und damit meine ich wirklich viel Blabla von tausend Göttern, die noch dieses und jenes gebären. Diese Entstehungsgeschichte ist wirklich, wenn man auf alle Götter, die da und auf alle göttlichen Wesen, die da geboren werden, einzeln eingehen möchte, dann könnte man darüber vermutlich Tage sprechen. Also wirklich Tage und Monate. Von der Geschichte aus kann man fast alles und von jedem erzählen. Deswegen kürze ich das an der Stelle einfach mal ab und springe weiter zu der Stelle, an der gesagt wird, was Rhea nun gebärt. Rhea hatte ich vorhin schon erwähnt. Sie war auch eine der 12 Titanen, also die Schwester von Kronos. Und sie wird nun Sexualpartnerin von Kronos selbst. Und wichtig ist daran vor allem, dass Kronos nun zusammen mit Rhea, mit seiner Schwester, Inzest, die ersten uns wirklich gut bekannten, neben Aphrodite, olympischen Götter gebärt. Also sozusagen die erste Generation. Und das sind Demeter, Hestia, Hera, Hades und Poseidon. Fürs Erste. Kronos hat jetzt also einige Kinder gezeugt und jetzt im Nachhinein fällt ihm doch auf, dass er vielleicht auf die Prophezeiung hätte hören sollen, die sein Vater ihm gemacht hat. Und er bekommt Angst, dass seine Kinder ihn doch stürzen könnten. Ich würde sagen, das ist ziemlich spät. Ich meine, er wusste von der Prophezeiung ja schon, er hätte die Kinder gar nicht erst zeugen müssen. Das ist also so ein typisches Ding von, ich mache jetzt erstmal Kinder und dann gucke ich weiter, was ich mit diesen Kindern anstelle. Hat sich das auf jeden Fall scheinbar nicht wirklich gut überlegt. Im Nachhinein kann man jetzt auf jeden Fall mit den Kindern, die ja schon da sind, nicht mehr so viel machen. Und dementsprechend beschließt Kronos, die beste Idee wäre es ja eigentlich, die Kinder zu essen. And here we go. Kinderkannibalismus. Ich lieb's. Ich weiß nicht, das ist eine meiner Lieblingsstellen. Ich meine, wie kommt man denn als Vater auf die Idee, seine Kinder zu essen? Und wie isst er seine Kinder überhaupt? Zumal die ja nicht sterben, die sind dann in Kronos drin. Das wird später noch wichtig. Wie gesagt, wir wissen ja schon, die olympischen Götter regieren später. Die kommen wieder aus ihm raus. Aber jetzt werden sie erstmal gefressen, gegessen. Kronos befiehlt Rhea, alle Kinder, die sie gebärt, sofort zu ihm zu bringen, damit er sie eben essen kann. Und wie man sich denken kann, Göttinnen hassen es, wenn man ihre Kinder verspeist. Nicht nur Göttinnen. Ich denke, jede Frau auf der Erde würde es hassen, wenn man ihre Kinder verspeist. Rhea lässt das auf jeden Fall trotzdem eine ganze Weile lang mit sich machen. Aber als sie mit dem letzten Kind schwanger ist, Spoiler Alert, das ist Zeus, bringt sie es auf Rat von Uranus und Gaia nach Kreta. Man kann sich das ungefähr so vorstellen: Rhea geht zu Mama und Papa und war so: Mama, Papa, ich habe folgendes Problem. Mein Ehemann, also der Typ, der dich deine Männlichkeit gekostet hat, Herr Papa, der hat jetzt meine Kinder gegessen und will sie nicht mehr rausrücken. Und jetzt bin ich nochmal schwanger. Überraschung. Und ich möchte nicht, dass dieses Kind auch gegessen wird. Was kann ich tun? Ihr könnt euch vorstellen, Uranus hat Rhea bestimmt mit absoluter Freude geholfen. In Kreta gebärt Rhea jetzt auf jeden Fall ihr letztes Kind und überlässt es dort den Waldnymphen. Dann geht sie zurück zu Kronos, täuscht Geburtswehen vor und wickelt einen Stein in Windeln, den sie Kronos dann überreicht. Ich weiß ja nicht, ob Kronos Tomaten auf den Augen hat. Und für den Fall, dass er Tomaten auf den Augen hat, wie er dann in früheren Zeiten seinem Vater gekonnt das Geschlechtsteil abschneiden konnte. Aber aus irgendeinem Grund fällt ihm auf jeden Fall nicht auf, dass das, was er da isst, ein Stein ist. Es fällt ihm offensichtlich auch nicht auf, während er diesen Stein herunterschluckt, was ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen kann. Ich meine, kauen Götter denn nicht? Er isst jedenfalls diesen Stein. Und durch irgendeine List wirkt er diesen Stein dann wieder aus. Die List heißt vielleicht auch einfach, Steine sind unverdaulich. Und mit dem Stein zusammen wirkt er auch seine Kinder wieder aus, also die ganzen Götter, die er davor verspeist hat. Zeus ist natürlich ebenfalls gerettet, die ganzen anderen Kiddies jetzt auch. Und Gaia zeigt ihnen jetzt das Versteck der Kyklopen, also diese anderen missratenen Kinder, die damals Uranos nicht rauslassen wollte. Und die, also die mit dem einen Auge. Und die Kyklopen, die formen jetzt für Zeus Blitz und Donner. Damit ist Kronos praktisch besiegt. Aber davor passieren noch einige andere Dinge. Danach folgt nämlich die sogenannte Titanomachie. Also die ganzen Titanen, die lehnen sich praktisch nochmal gegen Zeus und die Olympier auf. Ganz wichtig ist, dass es nicht die Gigantomachie, die ich vorhin, glaube ich, mal erwähnt hatte. Die Giganten versuchen später ja auch mal die olympischen Götter zu stürzen. Das ist aber auf jeden Fall was ganz anderes, weil die Giganten sterblich sind und die Titanen unsterblich. Also die Titanen können nicht sterben. Die Titanomachie, auf die folgt ein letzter Schlag von Gaia, die dann nochmal einen neuen Sohn gebärt, der dann im Endeffekt aber von Zeus und den Göttern besiegt wird. Ich weiß, ich habe das Ganze jetzt sehr verkürzt dargestellt und ich werde bestimmt auch nochmal darauf eingehen, weil die ein oder andere Geschichte der Titanomachie ist auf jeden Fall sehr erzählenswert. Zum Beispiel die Geschichte von Prometheus. Aber die ist auf jeden Fall zu lang, um sie noch in diese Folge zu packen. Deswegen muss ich das an der Stelle für euch leider offen lassen. Das Ende der Geschichte, ganz zum Schluss, ist auf jeden Fall, die Olympier haben gesiegt und sie ernennen Zeus zu ihrem Herrscher. Und damit ist der Olymp, so wie wir ihn kennen, so wie er bei mir im Titel meines Podcasts steht, entstanden. Und von nun an herrschen die Götter gemeinsam auf dem Olymp und regieren. Und in dieser Regierung wird es, wie gesagt, noch zu dem ein oder anderen Verbrechen kommen. Und mit genau diesen Verbrechen werden wir uns auf jeden Fall die nächsten Folgen weiter auseinandersetzen. Denn diese Folge wird sich jetzt auf jeden Fall dem Ende nähern. Wir konnten die ganze Anfangsgeschichte der griechischen Mythologie jetzt Schritt für Schritt nachverfolgen. Und es ist auf jeden Fall viel länger geworden, als ich mir das vorgestellt hatte. Jedenfalls freue ich mich sehr, denn als kleiner Spoiler, in der nächsten Folge werden wir uns einmal anschauen, wie auch die Galaxie und das Universum, wie wir es kennen, nach Ansicht der Götter entstanden ist. Und dafür werden wir auf jeden Fall mal ein kleines Gespräch belauschen. Ich freue mich unglaublich auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr auch. Denn dann werden wir uns auf jeden Fall ganz, ganz bald wiederhören. Und damit sage ich, mögen die Götter euch stets wohlgesonnen sein und lebt wohl.